WDR Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Juli 1972. Das Duell zwischen Boris Baski und Bobby Fischer um die Schachweltmeisterschaft.
Das war eine politische Partie. Das war 1972. Das war auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zwischen der Sowjetunion und den USA.
Helmut Pfleger, Schachgroßmeister.
Die zitterten schon alle vor diesem Bobby Fischer, ja, und fürchteten, mein Gott, vielleicht werden wir diese Vorherrschaft in der Welt an einen, ja, mehr als exzentrischen Amerikaner verlieren.
In dieser Zeit war dieser Schachkampf so etwas wie ein gigantischer Prestigekampf.
Fritz Pleitgen, ehemaliger WDR-Intendant und Moskau-Korrespondent.
Und so wurde er auch verstanden. Es ging darum, wer ist stärker, Ost oder West.
Erstmals bestand wirklich die Gefahr, dass die Sowjetunion ihren Führungsanspruch verliert.
Es gab eigentlich zwei erste Partien.
Lothar Schmidt, Hauptschiedsrichter bei der Schach-WM 1972 in Reykjavik.
Die eine, die überhaupt nicht stattfand, weil er nicht da war.
Am Anfang wussten wir also nicht, ob Bobby Fischer kommen wollte zu Island.
Guðmundur Þórarinsson, isländischer Schachspieler und Veranstalter der Schach-WM 1972.
Das war eine große Frage für lange Zeit.
1972. Es ist die Hochphase des Kalten Krieges. Seit 24 Jahren sind die Sowjets die führende Schachnation. 7 Schachweltmeister in Folge. Bis zu jenem Sommer, als Robert James Fischer, den alle nur Bobby nennen, den amtierenden Schachweltmeister Boris Spassky herausfordert. Fischer hatte alle Konkurrenten in den Qualifikationsspielen zu dieser Schach-WM geschlagen. Zuletzt den ehemaligen sowjetischen Schachweltmeister Tigran Petrosjan.
Schach war überhaupt der Aushängesport in der Sowjetunion, während Amerika, das war also fast, könnte man sagen, eine Diaspora, da war nichts. Nur dieser ganz merkwürdigerweise, dieser Bobby Fischer, ja, der aus sich heraus zu diesen Höhen da kam und ein Schachgenie, kann man schon sagen, sondergleichen war.
Reykjavik, 1. Juli 1972. Die ganze Welt schaut nach Island. Fischer gegen Spassky, das gilt vielen auch als stellvertretender Kampf der politischen Systeme im Kalten Krieg. Bei der Eröffnungsfeier der Schachweltmeisterschaft wartet der amtierende Weltmeister Boris Spassky aber vergeblich auf seinen Konkurrenten. Der 29-jährige Bobby Fischer ist noch gar nicht nach Island gereist.
Aber letztendlich verliefen alle Gespräche ergebnislos. Immer scheiterte es an irgendwelchen Forderungen von Bobby Fischer.
Man wirft ihm vor, einen Nervenkrieg gegen Boris Spassky zu führen.
Ich glaube nicht an Psychologie. Ich glaube an gute Züge.
Die US-Regierung schaltet sich ein. Henry Kissinger, damals nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Richard Nixon, soll Bobby Fischer persönlich angerufen und angeblich zu ihm gesagt haben:
Ihr ruft der schlechteste Schachspieler der Welt den besten Schachspieler der Welt an. Amerika will, dass du dahin fährst und die Russen schlägst. Beweg deinen Hintern nach Island.
Es war ihnen auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges war es so wichtig, dass ein Amerikaner den Sowjets diesen Titel entreißt.
Ein britischer Millionär stiftet zusätzliches Preisgeld. Endlich reist Fischer nach Island. Am 4. Juli 1972 trifft er in Reykjavik ein.
Ich habe das Gefühl, dass das Ansehen des Landes in Gefahr ist.
Wir haben darüber verhandelt, ob dieses Zu-spät-Kommen Fischers einen Partieverlust nach sich ziehen sollte. Also der eine Russe sagte, we want the point. Und ich sagte so im Scherz, you want the pawn, einen Bauer. Und tatsächlich gelang es, einfach den Wettkampf um eine Woche zu verschieben.
Am 11. Juli kann die Schach-WM endlich beginnen. Sie ist auf 24 Partien angesetzt. Es ist nicht nur ein Kampf der politischen Systeme. Hier Boris Baski, der amtierende Schachweltmeister, gebildet mit feinem Humor. Dort das Enfant terrible der Schachwelt, Bobby Fischer, rüpelhaft und sonderbar.
Er war exzentrisch, er wollte immer seinen Willen durchsetzen. Und auch das ja, also ich kann die Bedingungen diktieren, aber ich glaube auch, da war tief und wahrscheinlich unbewusst in ihm die Angst, ich könnte vielleicht doch verlieren. Und das wäre eine Katastrophe gewesen. Er lebte vollkommen im Schach. Er wuchs ohne Vater auf, mit einer auch durchaus sehr exzentrischen Mutter, also emotional verwahrlost. Und das Schachspiel war ein Substitut, es hat ihm alles bedeutet.
This strategy, did it involve the finances?
No.
Did you have any help?
No.
1958 im amerikanischen Fernsehen. Die Sendung heißt Was ist mein Geheimnis? Zu Gast ein 15-Jähriger aus Brooklyn.
This young man's name is Bobby Fischer and already he is the United States Chess Champion.
Bobby Fischer kam 1960, da war er 17 Jahre alt, nach Bamberg. Der war bei mir zu Hause, wir haben Blitzpartien gespielt, also all das. Wenn man ihn fragte damals, du sag mal, wer ist eigentlich jetzt der beste Spieler in der Welt? Dann also mit dem Brustton der Überzeugung sagte er, ja natürlich ich. Er war wie in einer anderen Welt und viel, viel besser als ich.
Doch das Duell 1972 in Reykjavik gegen Spassky wird zu seiner größten Herausforderung. 5-mal haben die beiden bisher gegeneinander gespielt. Fischer hat gegen Spassky aber noch nie gewinnen können.
Bobby Fischer hat viele Fragen, die Licht und das Geräusch im Hintergrund, ja. Und das Schachbrett war nicht gut genug.
Sein Verhalten wurde ja im Westen kaum verstanden. In der Sowjetunion hat man geglaubt, man hat es mit einem absolut Verrückten zu tun.
Bobby kam dann unter Schwierigkeiten und verlor tatsächlich die erste Partie gegen Spassky. Und zwar deswegen, weil er einen sogenannten vergifteten Bauer schlug. Also er hat im Läuferendspiel auf H2 einen Bauer geschlagen, dann wurde der Läufer eingesperrt. Das war ein schlimmer Einstieg für Fischer. Und dann kam die ominöse zweite Partie, zu der er überhaupt nicht antrat. Und zwar deswegen, weil er sich störte an den Filmern. Da war ein Amerikaner mit einer Mannschaft dort und die haben eine große Kamera unter einem Zeltplane aufgebaut vor der Bühne, wo gespielt worden ist in Reykjavik. Und das störte den Bobby. Und deswegen wollte er überhaupt nicht mehr antreten. Und wir haben die Linse der Kamera noch versteckt in den Seitenwänden dieser Bühne, aber auch das hat er rausgekriegt. Und dann wollte er überhaupt nicht mehr kommen. Ich als Schiedsrichter war verpflichtet, nachdem er eine Stunde lang überhaupt nicht zur Partie gekommen ist, ihm diesen Verlust anzuschreiben. Und so stand es 2-0 für Spassky. Es war unglaublich.
Bobby Fischer regt sich sogar darüber auf, dass die Zuschauer Bonbons essen. Angeblich raschelt es zu laut, wenn sie die Bonbons aus dem Papier wickeln.
Und dann wollte er, dass die ersten 10 Reihen im Auditorium geräumt würden. Es gab aber nur 17 Reihen, das ist aber Wahnsinn.
Es ging ein Hin und Her, das waren ja auch Grabenkämpfe um das Schachbrett herum mit Beschuldigungen. Der eine würde betrügen und die anderen und strahlend seien im Stuhl und dann wurde der wieder untersucht und man hat nur 3 Fliegen gefunden und all das.
Boris Spassky sagte immer, also wenn die Bedingungen sind zufrieden für Fischer, dann ist alles in Ordnung für mich.
Nun war auch die dritte Partie nicht so leicht. Wir mussten erst mal in dem Zimmer alles vorrichten. Es waren nur 4 Leute dort. Einer nahm das Protokoll auf, die beiden Spieler und ich als Schiedsrichter, während das Publikum nur durch ein Fernsehgerät die Züge nachverfolgen konnte. Auch dort hat Bobby erstmal Schwierigkeiten gemacht. Er wollte dann plötzlich nicht und dann wollte wieder Spassky nicht, weil ihn Bobby jetzt störte. Und irgendwie gelang es, die beiden hochgewachsenen Leute an das Spielbrett zu bringen. Und ich drückte auf deren Schultern mit den Händen so, dass ich sagte, um Gottes Willen, spielt jetzt. Und tatsächlich im Setzen machte Boris Spassky automatisch seinen ersten Zug.
Später werden die Medien und die Schachexperten berichten, diese legendäre dritte Partie sei der Durchbruch für Bobby Fischer gewesen.
Diese dritte Partie hatte eine ganz ungewöhnliche Bedeutung.
Denn Bobby Fischer gewinnt seine erste Partie. Es war der Wendepunkt im Duell gegen Boris Spassky.
Und Bobby gewann fast spielend auch eine ganze Reihe der nächsten Partien, bis auf eine. Und dann stand es nach 10 Partien, wenn ich mich recht erinnere, 6,5-3,5 für Bobby. Das war unglaublich. Alles war auf den Kopf gestellt.
Nach 20 Partien liegt Bobby Fischer deutlich vor Boris Spassky. Am 31. August 1972 wird die nächste Partie nach Spasskys 41. Zug als Hängepartie unterbrochen. Spassky erscheint am nächsten Tag nicht mehr. Er teilt Lothar Schmidt telefonisch mit, dass er aufgebe. Damit ist Bobby Fischer nach nur 21 Partien neuer Schachweltmeister.
Er war eben, als er Weltmeister wurde, wirklich der Beste in der Welt. Und plötzlich taucht er ab.
Ich wachte einen Tag, nachdem alles vorüber war, auf. Und ich habe mich anders gefühlt. So, als ob mir etwas genommen worden wäre.
Seinen Weltmeistertitel verteidigt Bobby Fischer 1975 gegen den Herausforderer Anatoli Karpow aus der Sowjetunion nicht mehr. 188 Bedingungen hatte Fischer angeblich zuvor gestellt.
Bobby Fischer spielte nicht, weil seine Bedingungen vom Weltschachbund abgelehnt worden waren. 34-32 übrigens, ganz knapp.
Ich selbst persönlich glaube, dass die Gründe psychologisch sind. Er hat die Höhe erreicht und er konnte dann wirklich nur noch fallen. Aber wenn er da verloren hätte, dann wäre das, glaube ich, auch damals schon ein Zusammenbruch seines sehr fragilen Ichs gewesen.
So kam es, dass er den Titel am grünen Tisch verlor, während Karpow neuer Weltmeister wurde.
Er hat dann teilweise so einer obskuren Kirche oder Sekte angehört und hat nur noch versucht, für sich zu leben.
1992 taucht Bobby Fischer dann plötzlich in Belgrad wieder auf, mitten im Jugoslawienkrieg. Die Revanche gegen den alten Rivalen Boris Spassky. Ein Schaukampf, für den es ein Preisgeld von mehreren Millionen Dollar gibt. Und den Fischer erneut gegen Spassky gewinnt, dieses Mal allerdings nur knapp.
Und ich hatte mich mit dem damaligen Außenminister Kinkel in Verbindung gesetzt und von ihm die Erlaubnis erhalten, dass ich dieses Match dort leiten dürfe.
Es war UN-Embargo gegen Jugoslawien, also da durfte man schon gar nicht spielen. Und dann gab es so ein Edikt vom Außenministerium der USA und er hat vor laufenden Kameras auf diesen Brief gespuckt.
Das ist meine Antwort auf Ihre Anweisung, dass ich hier nicht meinen Titel verteidigen darf. Das ist meine Antwort.
Und wenn er wirklich wieder in die USA gegangen wäre, dann wäre er im Gefängnis gelandet und lebte dann fortan immer auf der Flucht.
Bobby Fischer wird von den US-Behörden per Haftbefehl gesucht, weil er mit dem Schaukampf das bestehende Embargo gegen Jugoslawien missachtet hatte. 2004 wird er in Japan verhaftet. Die USA hatten seinen Reisepass in der Zwischenzeit für ungültig erklärt.
Seine Ansichten waren schon damals extrem. Er hat Hitler über den grünen Klee gelobt, Saddam Hussein dann gegen die USA.
Ich reiste nach Japan mit einigen isländischen Schachfreunden. Und es war uns gelungen, ihn aus dem Gefängnis zu bekommen nach Island. Und jetzt ist er ein Isländer.
Island, die haben sie eben seine erinnert an das Match 1972 in Reykjavik, wo er doch von vielen noch verehrt wurde und lebte die letzten Jahre dann auf Island.
Bobby Fischer stirbt am 17. Januar 2008 mit 64 Jahren an Nierenversagen in Reykjavik.
Schachspiel ist das Spiel der 64 Felder. Und diese symbolische Zahl, da ist er gestorben. Also das war eigentlich der erste Wettkampf, wo Schach ins Licht der Öffentlichkeit trat, weltweit. Es war etwas ganz Besonderes und überall wurden Schachbretter gekauft. Das ist letztendlich Bobby Fischer zu verdanken.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an das Duell von Boris Spassky und Bobby Fischer um die Schachweltmeisterschaft heute vor 50 Jahren. Redaktion Matti Hesse. Zeitzeichen morgen über die Verbrennung der Maya-Schriften durch Diego de Landa.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 16:15 auf WDR 5 und abends um 17:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. wdr.de